Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Heute ist Internationaler Tag der Provenienzforschung. Schon mit mäßigen Lateinkenntnissen kann man sich das Wort schnell herleiten. Provenienzforschung, proveniere, woher kommt ein Kunstwerk? Also die Erforschung der Herkunft. Wer gelegentlich unsere Sendung hört oder die Feuilletons liest, weiß, dass sich ein weites Feld spannt hinter diesem Begriff, ein eigenes Forschungsgebiet, das sich nicht begnügt mit der Antwort auf die Frage woher, sondern tiefer bohrt und Zusammenhänge herstellt zwischen dunklen Geschichtskapiteln und unserer Auseinandersetzung damit in der Gegenwart. Nicht selten heiße Eisen. Die Benin-Bronzen im künftigen Humboldt-Forum zum Beispiel oder die Bilder der Sammlung Gurlitt. Wer hat wann, zu Recht oder zu Unrecht, die Werke an sich genommen? Wem gehören sie heute eigentlich? Mit dem Kunsthistoriker Christian Fuhrmeister habe ich gesprochen. Er ist Provenienzforscher am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München. Mit so einem jährlichen Tag, der zum dritten Mal stattfindet und an dem 80 Institutionen in Europa und den USA teilnehmen. Damit möchte man Aufmerksamkeit generieren, man möchte aufklären und erklären. Herr Fuhrmeister, braucht die Provenienzforschung diesen öffentlich wirksamen Rückenwind überhaupt noch?
Sie braucht ihn unbedingt. Wir haben am Anfang das anders eingeschätzt. Wir haben gedacht, das ist wie der Tag des freundlichen Briefträgers. Lieb gemeint, aber komplett folgenlos. Es ist aber so, es geht um Aufmerksamkeit, es geht um die Demonstration von Relevanz. Und das ist deshalb so bedeutsam, weil wir ja noch längst nicht dort sind, wo wir mal hinwollen. Also ich würde den Status quo eigentlich bezeichnen mit dem Wort prekär. Es ist einiges in Bewegung gekommen, aber die Rahmenbedingungen, die sind nicht immer optimal. Und damit das passiert, braucht es eigentlich politische Entscheidungsträger, die in der Lage sind, Rahmenbedingungen zu definieren. Aber damit die das überhaupt begreifen, dass es wichtig ist, ist Aufmerksamkeit wichtig und ein Gespräch wie unseres.
Wo genau fehlen Ihnen denn die richtigen Rahmenbedingungen, für die die Politik sorgen soll?
Wir reden eigentlich über Menschen, die Dinge tun können. Und das setzt aber voraus, dass es eben solche Stellen gibt. Die sind bislang in den allerwenigsten Häusern, in den Stellenplänen verankert. Aber wir haben noch nicht das Bewusstsein, um jetzt mal eine etwas steilere These aufzustellen, dass die Kategorie Provenienz dieselbe Bedeutung hat wie etwa die Kategorie Form oder Material. Also das Gewordensein dessen, was wir als Kulturerbe professionell zu pflegen und zu bewahren haben, dieses Gewordensein steckt ja drin in der Frage nach der Provenienzforschung, nach dem Zustandekommen von Sammlungen, Sammlungsgeschichten und so weiter. Und um das richtig zu machen, eine Frage, die jahrzehntelang nicht im Vordergrund stand, um das gut zu machen, braucht man einfach Leute, man braucht Know-how, man braucht auch ein paar Datenbanken und so. Und diese Rahmenbedingungen, die können die Häuser selber nicht von sich alleine schaffen, sondern das sind dann im föderalen System, dann sind da sozusagen auch die Länder gefragt.
Wie sieht es denn aber aus mit der universitären Ausbildung? Ist dort die Notwendigkeit inzwischen angekommen? Also Provenienzforschung kann man ja wahrscheinlich nicht an sich studieren.
Ja, doch, man kann es mittlerweile an einigen Stellen in Deutschland tun. Also da tut sich was, aber das hat aus meiner Sicht eher die Kategorie eines nice to have und ist noch nicht in der wirklichen Breite angekommen. Wenn ich sage, geworden sein von Kultur, dann sind wir eigentlich in einer so großen Dimension angesiedelt, dass wir eigentlich sagen müssen, was waren eigentlich die historischen Machtverhältnisse, die dazu geführt haben, dass jenes Fürstenhaus dieses an Ausstattung beauftragt hat bei einem Künstler und so weiter. Das heißt, wir haben auf einer ganz grundsätzlichen Ebene, die jenseits ist von dem, was wir NS-verfolgungsbedingt auf der einen Seite oder aber kolonialzeitliche Translokationen besprechen, dass wir auf einer grundsätzlichen Art und Weise darüber reden, das ist an den Unis auch dort, da gibt es Ansätze, aber da sind wir noch, glaube ich, nicht da, wo wir das Maximum aus den Problemstellungen herausholen.
Welche Disziplinen kommen denn da eigentlich zusammen? Die Kunstgeschichte natürlich in allererster Linie, aber auch Zeitgeschichte, Rechtsgeschichte?
Ja, unbedingt. Mir würden sogar noch viel mehr Disziplinen einfallen. In dem Moment, wo Sie an Kunstmarktforschung denken, brauchen wir die Wirtschaftsgeschichte, die Unternehmensgeschichte, die Finanzgeschichte, Politikgeschichte, Diplomatiegeschichte, Militärgeschichte und so weiter. Das ist einigermaßen komplex. Man wird das in toto auch nicht gewissermaßen als Programm verordnen können, weil es jeweils sehr stark vom Einzelfall abhängt, in welche Disziplin man da reingucken muss. Das kann auch die Buchhandelsgeschichte sein.
Herr Vormeister, Sie haben gerade schon den Nationalsozialismus angesprochen und auch die sogenannten kolonialen Unrechtskontexte, die ja erforscht werden. Gibt es noch andere historische Epochen, die es dringend gilt, unter die Lupe der Provenienzforschung zu nehmen?
Eigentlich können Sie die gesamte Kulturgeschichte von der Antike bis heute mit Fragen nach der Provenienz oder nach der Verlagerung oder Verbringung von Kulturgut und auch der Zerstörung von Kulturgut natürlich auffassen. Es hat ein Stück weit angefangen mit dem Nationalsozialismus als einer auch spezifisch deutschen Hausaufgabe, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist mittlerweile aber in zwei Richtungen ausgeweitet. Das eine ist das Kolonialzeitliche, das haben Sie genannt. Das zweite ist aber auch sehr wichtig, SBZ, sowjetische Besatzungszone und DDR. Auch dort hat es Prozesse der Beschlagnahmung von Kulturgut aus Privatbesitz gegeben. Und auch das gehört natürlich bearbeitet, genauso wie die immer mitschwingenden Fragen von Beutekunst, also der Verbringung von Kulturgut in kriegerischen Kontexten. Und Europa ist reich an Kriegen. Also ich glaube, dass wir insgesamt da begonnen haben, die Probleme in ihren Dimensionen zu erahnen. Wir sind noch nicht immer so weit, dass wir die Strukturen und die Mechanismen haben, um sie auch zu bewältigen. Das ist noch eine vor uns liegende Aufgabe, die auch, wenn ich das so prophetisch sagen darf, vielleicht noch ein, zwei Generationen dauern wird.
Und wenn wir jetzt mal ganz mutig noch viel, viel weiter schauen, ist es eigentlich theoretisch richtig, dass die Arbeit der Provenienzforschung irgendwann abgeschlossen ist, weil alles aufgearbeitet ist?
Tja, ich glaube, in dem Moment kann man etwas beenden, wenn Sie sagen, ich habe einen Sammlungsbestand, ich prüfe den im Hinblick auf bestimmte Sachfragen. Dann können Sie sagen, zum Stichtag XY, als es diese und jene Datenbanken bereits gab, zu dem Zeitpunkt habe ich nach bestem Wissen und Gewissen alles rausgeholt aus der Herausforderung Provenienzforschung, die ich damals bewältigen konnte. In der Sekunde, wo Sie einen neuen Quellenbestand haben oder wo es irgendwo eine neue Datenbank gibt, dann haben Sie eine andere Sachlage und dann müssen Sie wieder von vorne anfangen. Von daher steckt eine prinzipielle, kategorische Unabgeschlossenheit drin, denn Sie werden ja niemals das, was überhaupt an Leben auf der Erde stattgefunden hat, der Ameisenhaufen, der da krabbelte, den wird man ja niemals vollständig fassen können. Die Sache ist heikel und problematisch. Es hat in Nordrhein-Westfalen eine Untersuchung gegeben, da kam das Ergebnis raus, eine Zahl, ich glaube so 700.000 Objekte gehörten erforscht. Daraus ziehen bestimmte Leute den Schluss, das ist ja so viel, das ist ja nie zu schaffen, dann lassen wir es doch bleiben, machen Schlussstrich und blicken unbeschwert in die Zukunft. Das halte ich für die falsche Schlussfolgerung. Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, um diese 700.000 ordentlich anzugucken. Das war jetzt nur Nordrhein-Westfalen. Aber das gibt Ihnen, glaube ich, eine Vorstellung von den, wenn ich sage, das ist eine Aufgabe für Generationen, das ist schon sehr wichtig und es hat auch ganz viele positive weitere Effekte, die neben der Klärung der Provenienz auch damit möglich werden, etwa Attributionen, Zuschreibungen, was ist Fälschung, was ist echt und so weiter.
Das sind Herausforderungen. Schauen wir noch mal zum Schluss unseres Gespräches auf die Schwierigkeiten. Was macht Ihnen als Provenienzforscher das Arbeitsleben schwer, dass womöglich nicht alle Parteien unbedingt ein wirkliches Interesse daran haben, am Ende Kunstwerke wiederherzugeben?
Ich würde mich immer verstehen als Forscher und nicht jemand, der normativ sagt, dieses oder jenes hat so und so zu laufen. Die Aufgabe an die Forschung ist, Informationen zu besorgen, die aufzubereiten und gewissermaßen ein plausibles Narrativ, so ist es mutmaßlich damals gewesen, auch wenn wir nur zwei Briefe und einen Aktenvermerk haben. Das ist die Aufgabe der Wissenschaft. Dann haben wir einen Sachverhalt, der ist in der Welt und dann müssen Schlüsse gezogen werden. Das sind aber andere Leute, die diese Schlüsse ziehen. Das sind die, die Verantwortung haben für Objekte. Das würde ich versuchen immer zu trennen. Und das sind ja auch aktuelle Debatten, wo ja auch Juristen über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit Gültigkeit von damals geltendem Recht befinden und sagen, da brauchen wir eine Modifikation. Das Ganze ist ja ein Prozesscharakter. Man muss es sozusagen systemisch denken.
Herr Vormeister, am dritten Internationalen Tag der Provenienzforschung, Ihr dringlichster Wunsch, mehr Geld, mehr Stellen oder einfach erstmal nur mehr Aufmerksamkeit und mehr Bewusstsein?
Alles. Mehr Bewusstsein ist immer gut, auch im Sinne von Problembewusstsein. Wir reden ja im Prinzip über Vergangenheitsdeutung. Und wir brauchen sowohl mehr Leute, wir brauchen Know-how, wir brauchen Expertise, wir brauchen Strukturen, wir brauchen Stellen. Man braucht, ich glaube, in der Tat alles.
Deutliche Worte von Christian Fuhrmeister. Er ist Provenienzforscher am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München. Besten Dank für dieses Gespräch am Internationalen Tag der Provenienzforschung. Immer mehr Stellen, dann neue Aufgaben, neue Herausforderungen, neue Berufsbilder. MuseumsdirektorInnen fühlen sich wohl nicht selten wie Nimmersatt-Raupen. Doch die Museen weltweit haben sich schließlich in den vergangenen Jahren raupenähnlich stark verändert. Die luftdichte Vitrine, das war einmal. Heute wollen Museen Orte des Austausches sein und der Begegnung. Sie sind Teil von Gesellschaften, die sich ebenfalls rasend schnell verändern und dementsprechend alles andere als homogen sind. Für mehr und für Minderheiten wollen Museen interessant oder besser relevant sein. Um es auf Englisch zu sagen, Making Museums Matter, das ist das Ziel. Und unter dieser Überschrift wollen engagierte MuseumsmacherInnen nun regelmäßig diskutieren. Gestern hat der Online-Austausch begonnen. Tobias Krone hat ihn für uns verfolgt.
Viele kennen die Gemälde, expressionistische, sehr bunte Gemälde, eben auch sehr viele porträtierte Frauen, auch nackte Frauen. Also der männliche Blick spielt eine Rolle, kritisch gesehen Sexismus.
Daniela Büstron arbeitet beim Brücke-Museum Berlin als kritische Kunstvermittlerin.
Koloniale Themen spielen eine Rolle, eben dann auch Rassismus, Diversität, Diskriminierung sind Punkte, die sich mit heute überlagern. Also wir haben Themen, die immer wieder aktuell sind und auch historische Kunst kann aus einer aktuellen Perspektive betrachtet werden.
Daniela Büstron ist nicht eingestellt worden, um die feurigen Farben eines Ernst Ludwig Kirchner oder die spannende Perspektivik Otto Müllers zu preisen. Bei der Auftaktveranstaltung der Diskussionsreihe Making Museums Matter macht sie klar, ihr Job ist es, die Kunst der klassischen Moderne, die Sammlung im Museum, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und für dieses Unternehmen seien die aktuellen Debatten um Kolonialismus und Sexismus durchaus nützlich. Als das Museum Hamburger Bahnhof eine kritische Ausstellung über den Brücke-Künstler und Nationalsozialisten Emil Nolde zeigte, nutzte man im kleinen Brücke-Museum diese Gelegenheit.
Also es wurden sehr viele Debatten über Bilder aufhängen und abhängen geführt, was sehr gut war. Wir haben im Museum die anderen Künstler aus der Brücke-Gruppe gezeigt und die Biografien und ihre Handlungsspielräume und Konsequenzen politischer, biografischer, künstlerischer Natur aufgearbeitet.
Die kritische Debatte nicht als Affront gegen die sakrale Aura wertvoller Ölgemälde zu sehen, sondern als Chance, sich als Museum in die Gesellschaft einzubringen, die Kunst relevant zu machen. Das ist ein Ziel vieler engagierter MuseumsmacherInnen, die in den kommenden Monaten regelmäßig über eine neue Definition von Museum im deutschsprachigen Raum diskutieren. Was soll Museum in der Gegenwartsgesellschaft sein oder vielmehr, wie macht man Museen? Alina Gromova vom Jüdischen Museum in Berlin ist auch im Vorstand des International Council of Museums Deutschland, das die Debatte angestoßen hat.
Man hat gemerkt, dass viele Menschen sich auch mobilisieren lassen durch eine einfache Frage, was ist ein Museum, die dann plötzlich ganz viele beschäftigt hat, die sich jetzt früher vielleicht nicht in der Öffentlichkeit mit Fragen auseinandergesetzt haben.
Das liege daran, dass die Gesellschaft diverser geworden ist, nur viele Museen noch nicht.
Diese Diversität in jeder Hinsicht, das ist verschlafen worden.
Sagt Hortensia Völkers, künstlerische Direktorin der Bundeskulturstiftung. Nun dürfe man nicht warten auf queeres Publikum oder JobbewerberInnen mit Migrationshintergrund. Museen müssten selbst aktiv werden und ihr zukünftiges diverses Personal ansprechen.
Ich muss wirklich dafür was tun. Und das ist eine ganz andere Haltung. Wir müssen uns bewegen und rausgehen und sagen, wir brauchen euch alle. Ansonsten haben wir in der Zukunft ein Problem.
Nur wie? Schließlich geht es ja gerade in der postkolonialen Debatte auch darum, so mancher altgedienten KuratorIn möglichst behutsam und sozial verträglich zu spiegeln, dass ihre Perspektive auf die Kunst eurozentristisch ist.
Die Sensibilität für die, die schon lange so etwas machen, die viel Energie in diese Häuser in diese Kultur reingesteckt haben und die jetzt plötzlich auch so in Frage gestellt werden. Das ist eine harte Geschichte, das sage ich aus eigener Erfahrung, weil da wird ja auch so ein Lebenswerk plötzlich in Frage gestellt.
Die junge kritische Museumsmacherin Daniela Bistron hatte intern viel Diskussionsarbeit zu leisten. Gendersternchen wurden eingeführt, zu kritischen Begriffen SprachhistorikerInnen hinzugezogen. Zu Begriffen, auf die man sich nicht einigen konnte, verfasste man ein Sprachglossar, das im Foyer aushängt. Bistrons Zwischenfazit.
Also ich glaube, Streitkultur tatsächlich ordentlich zu können und durchzuführen, das braucht natürlich auch viel Vertrauen im Kollegium von der Leitung, aber trotzdem streiten.
Einig ist man sich bei der Diskussion, die NutzerIn müsse im Fokus der Ausstellungskonzeption stehen. Ja, richtig gehört, NutzerInnen. So heißen diejenigen, die das Museum der Zukunft betreten und es mit geistigem Mehrwert wieder verlassen.
Tobias Krone über die erste Folge von Making Museums Matter. Die nächste Online-Diskussion findet am 20. Mai statt. Alle, unabhängig von Herkunft, Alter, Bildung, Geschlecht, alle wünscht sich das moderne Museum. Oberstes Ziel ist Diversität bei den Mitarbeitenden, den Besuchern und überhaupt in der Gesellschaft, wie die gegenwärtige Diskussion über Identitätspolitik zeigt. Doch welche Rolle spielt dabei die Klassenzugehörigkeit? Arm, aber sexy, damit kann wahrscheinlich nur kokettieren, wer echte Armut nicht am eigenen Körper zu spüren bekommen hat. 14 Autorinnen und Autoren, die genau diese Erfahrung gemacht haben, schreiben darüber in einer neuen Anthologie mit dem Titel Klasse und Kampf – literarische Verarbeitung sozialer Diskriminierung. In unserer Sendung Andruck haben wir das Buch vor kurzem vorgestellt. Die Rezensionen können Sie in der DLF-Audiothek nachhören. Ein Großteil der AutorInnen dieser Anthologie hat sich gestern Abend in der Berliner Volksbühne getroffen. Zum Austausch in Kleingruppen und natürlich mit gebührendem Abstand. Eberhard Spreng berichtet.
11 der 14 Autorinnen und Autoren der Anthologie Klasse und Kampf konnten sich in der Volksbühne äußern. Viele sprachen von biografischen Erfahrungen, viele vom Empfinden der Scham, dem schmerzhaften Gefühl des Mangels, wie ihn die inzwischen erfolgreiche Romanautorin Lucy Fricke einst bei der Bewerbung an einer Filmschule erfuhr.
Es war offiziell so, es braucht kein Abitur für diesen Studiengang. Aber wenn man keins hat, kriegt man automatisch 10 markiert auf dem Deckblatt, schon beim Einsortieren. Und dann muss man eben, also aus diesem Minusbereich sozusagen, erstmal wieder rauskommen. Man muss besser sein als die anderen und nicht genauso gut. Das reicht halt in dem Fall nicht. Man startet eben im Minus.
Das Minus auf dem Deckblatt einer Bewerbung, das Minus auf dem Konto. Davon sprach die Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otu.
Ich verstehe Geld nicht. Ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt, was es bedeutet. Und dann irgendwann sitze ich da mit meinen Schulden, denke, okay, irgendwas ist schiefgelaufen. Wie viel Geld ich habe oder wie viel Geld meine Mutter zum Beispiel hatte, das stand in keinem Zusammenhang mit, wie viel sie gearbeitet hat. In den Stellen und den Jobs, wo ich sehr viel gearbeitet habe und wirklich körperlich total ausgelaugt war, da habe ich am wenigsten verdient.
Aus den stark biografisch gefärbten Äußerungen der geladenen Schriftstellerinnen und Schriftsteller wurde deutlich, eine Leistungsgesellschaft ist Deutschland nicht. Chancengleichheit besteht nirgends, die Klassenfrage hat sich nicht erledigt. Die Soziologin Frances Seeg schlägt einen ungewöhnlichen Klassenbegriff vor.
Ich würde meinen Klassenhintergrund als Armutsklasse beschreiben, weil halt dieses Gefühl von materieller Unsicherheit sehr groß war. Aber es bedeutet ja auch nicht, dass man zum Beispiel nicht bildungsnah ist oder studiert hat. Man kann ja trotzdem auch in Armut leben.
Eine Frage zog sich durch die 5 von Mladen Gladic moderierten Panels. Taugt der nach Diskriminierungsdebatten über Sexismus und Rassismus nun in Deutschland in Mode kommende Klassismusbegriff für die Beschreibung einer multiplen gesellschaftlichen Wirklichkeit? Netzaktivistin und Journalistin Kübra Gümüşay findet ihn hilfreich, zum Beispiel um die gesellschaftliche Situation von Menschen mit Migrationshintergrund besser zu beschreiben, da in der jüngeren Vergangenheit immer versucht wurde,
alle gesellschaftlichen Konflikte und Debatten und Missstände irgendwie über die Folie Migrationshintergrund zu erzählen. Zum Beispiel Misserfolge im Schulsystem, Integrationsthemen, aber so Faktoren wie Klasse, Faktoren wie Armut und viele andere Faktoren wurden ausgeblendet.
Der Journalist Arno Frank wehrt sich dagegen, Klassenunterschiede zum Unterproblem allgegenwärtiger Diskriminierungsdebatten zu erklären.
Der Begriff Klassismus im Gegensatz zur, wie es früher hieß, sozialen Frage bedeutet mehr Anerkennung der Öffentlichkeit oder so, dann möchte ich mit meinen sozialen Erfahrungen nicht an dieser Kreuzung stehen, an der LGBTQ-Personen, BIPOCs und so weiter sind. Ich teile deren Erfahrungen null und ich kann mich da nicht hineinversetzen. Also wenn der Begriff Klassismus auf Anerkennung, Mensch, das hast du ganz toll gemacht und ja, das ist schlimm, ich höre dir jetzt mal zu, hinausläuft, dann reicht das nicht.
Black und People of Color, die Anne Frank im Modesprech BIPOCs abkürzte, LGBT und andere Minoritäten, Genderdebatte und Sprachregelungen sind eine Sache, die Klassenfrage ist eine andere. Sarah Wagenknecht hätte Freude an dem literarischen Beistand von Anne Frank. Aber die Autorinnen und Autoren sind sich in dieser Frage uneinig.
Wenn man verstehen will, warum gibt es gerade wenig Klassenkampf oder warum gibt es wenig Proteste auch von armen Menschen, von Arbeiterinnen, dann ist Klassismus da ganz maßgeblich beteiligt, auch weil das ja dazu führt, dass Leute sich selbst schuldig fühlen, dass Leute sich schämen und denken, sie strengen sich nicht genug an.
Wenn man Franzis Seeg zuhört, möchte man glauben, dass es wie vor mehr als 100 Jahren wieder einer großen pädagogischen Kampagne bedarf, damit diese Klasse wieder ein Klassenbewusstsein bekommt, einen eigenen Kulturbegriff. Das Buch Klasse und Kampf zeigt facettenreich, wie schwierig ein solches Unterfangen wäre. Georges Camerun hatte gleich im ersten Panel zu einer möglichen Renaissance des Klassenbegriffs angemerkt, dass der hyperamorphe Kapitalismus keinen Raum mehr lässt für eine Rückkehr in alte Denkschemata.
Eberhard Spreng über die Präsentation des Buches Klasse und Kampf. Ein Beitrag in dieser Anthologie stammt von der Schriftstellerin Anke Stelling. Sie spricht am kommenden Sonntag in unserer Sendung Kulturfragen über den Klassismus der Aufgeklärten ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und jetzt spricht Jörg Biesler, und zwar die Kulturmeldungen.
Und die beginnen mit Personalien. Peter Kraus vom Kleff wird neuer Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Er folgt zum 1. Januar auf Alexander Skipis, der über 15 Jahre im Amt war. Peter Kraus vom Kleff hat 2 Jahrzehnte für die Verlagsgruppe Georg von Holzbrink gearbeitet, zuletzt als kaufmännischer Geschäftsführer des Rowohlt Verlags. Vor 2 Jahren schon wurde er zum Präsidenten des Europäischen Verlegerverbands gewählt. Er wolle neue gesellschaftspolitische und technologische Trends aufgreifen, um das Kulturgut Buch zukunftsfest zu machen, sagte Peter Kraus vom Kleff schon sehr geübt zu seiner Berufung als wichtigster Interessenvertreter der deutschen Buchbranche. Der Schriftsteller und Kulturtheoretiker Klaus Teweleit wird mit dem Theodor W. Adorno-Preis ausgezeichnet. Der 79-Jährige sei einer der einflussreichsten und zugleich originellsten Kultur- und Literaturtheoretiker, heißt es in der Begründung der Stadt Frankfurt, die den Preis alle 3 Jahre vergibt. So gelte etwa sein 2-teiliges Werk »Männerfantasien« über die Körperpolitik des Faschismus bis heute als Standardwerk kritischer Gesellschaftstheorie. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und dient der Förderung und Anerkennung hervorragender Leistungen in den Bereichen Philosophie, Musik, Theater und Film. Die Preisverleihung findet am 11. September, dem Geburtstag Adornos, in der Frankfurter Paulskirche statt. Im Zusammenhang mit der finanziellen Schieflage der Wuppertaler Bühnen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den früheren Wuppertaler Oberbürgermeister Peter Jung und den ehemaligen Geschäftsführer der städtischen Bühnen. Jung soll ein Finanzkonstrukt abgesegnet haben, das dem damaligen Bühnengeschäftsführer zusätzlich zu seinem Gehalt Nebeneinkünfte beschert haben soll, über deren Rechtmäßigkeit nun gestritten wird. Außerdem soll die prekäre Finanzlage der Bühnen durch sogenannte Reservebuchungen verschleiert worden sein. Die Ermittler prüfen nun, ob dies eine strafbare Bilanzfälschung darstellt. Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat kritisiert, dass die geplante Novelle des Bundesinfektionsschutzgesetzes keine Perspektiven für die Kultur aufzeige. Es sei nicht nachvollziehbar, dass der aktuelle Kabinettsentwurf der Bundesregierung ein pauschales Verbot kultureller Veranstaltungen ohne Unterscheidung zwischen Innen- und Außenräumen vorsehe. Kulturschaffenden und Einrichtungen werde damit auf absehbare Zeit jede Möglichkeit abgeschnitten, dem Publikum zu begegnen. Öffentliche Parks und Gärten, sagte Lederer, Freiflächen und große Plätze sind nicht Gefahrenherde, sondern diejenigen Orte, an denen Kontakte, die in Innenräumen problematisch sind, am schnellsten wieder möglich werden. Lederer sitzt in diesem Jahr auch der Kulturministerkonferenz der Länder vor. Über die Pläne für die Architekturbiennale Ende Mai in Venedig haben wir hier in Kultur heute schon berichtet. Heute gibt es die Nachricht aus Venedig, dass auch die Biennalen zu Tanz, Theater und Musik im Sommer stattfinden sollen und explizit ein Signal sein sollen für den Neustart der Kultur in der Corona-Pandemie.
Jörg Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Söder und Laschet, AstraZeneca und Johnson & Johnson, das sind nur zwei der Themen gleich in den Informationen am Abend. An dieser Stelle verabschiedet sich für heute Maja Elmenreich.